Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. 23. Teil schreiben wir heute und wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, der US-Wahlen und der Politik dort gerade. Und wir haben einiges zu bereden, das Gute ist, auch wenn ich hier gerade alleine sitze, ich werde hier nicht alleine sein, denn wir haben den Walter Veit eingeladen, der ein ausgewiesener Experte in diesem Ding ist und ich freue mich auf das Interview mit ihm. Und seid auch ihr gespannt, was uns erwartet. Wir haben einiges zu besprechen und wir wollen einmal so ein bisschen in die Politik hineingucken und einmal auch schauen, was die Kirchen heutzutage machen und vielleicht dieses interessante Thema, über das immer wieder gesprochen wird, über die Impfung. Da will ich ganz kurz mit Ihnen drüber sprechen. Lassen wir uns begrüßen, denn er ist jetzt zugeschaltet bei uns. Hallo Walter, schön, dass du da bist. Danke, dass du dieses Interview mit uns machst. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam über die Themen sprechen können. Wir haben ja einiges vor. Vielleicht kann ich dich erstmal fragen, wie geht's dir in Südafrika gerade? Bei euch ist ja auch einiges los mit der Pandemie, mit der sogenannten Pandemie. Bei euch ist ja, glaube ich, auch Lockdown. Ihr habt viele Restriktionen.
Ja.
Wie geht es dir gerade?
Mir geht es eigentlich recht gut. Ich fühle mich recht wohl zu Hause. Wir dürfen jetzt wieder in die Gemeinden, müssen aber 1,5 Meter auseinandersitzen, müssen Masken tragen, dürfen keine Hände auflegen, dürfen nicht singen und dürfen nicht taufen. Also, naja, wieso geht man in die Gemeinde?
In der Tat. Wir kennen das hier bei uns auch. Bei uns ist auch ein bisschen Abstand. Wir müssen teilweise mit Masken singen. Dass wir nicht taufen können, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, diese Restriktion haben wir nicht.
Dürft ihr singen?
Das Kuriose ist, wir dürfen manchmal singen. Es kommt so ein bisschen auf das Bundesland an. Und manchmal dürfen wir mit Masken singen, was natürlich super ist. Wir hoffen, auch das geht schnell vorbei und wir können bald wieder im normalen Gemeindeleben weitermachen. Ich wollte mich mit dir ein bisschen unterhalten über die US-Politik und die Wahlen, die anstehen. Da ist ja einiges los. Ich habe eigentlich so 5 Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Das eine sind die Wahlen in den USA jetzt. Das andere ist so die US-Politik gerade so allgemein. Was passiert da? Dann, was ich ganz spannend finde, ist, welche Rolle spielen die Kirchen dabei? Dann vielleicht noch, dass wir kurz drüber sprechen können. Ich fand deine WhatsApp-Prof 27, die Folge, so gut, dass ich ganz kurz mit dir über Impfungen sprechen will, Pandemien, innere Sicherheit, was sehen wir gerade, was passiert dort. Und zum Abschluss noch ganz kurz über die Adventgemeinde heute. Also wo stehen wir da, welche Rolle nehmen wir jetzt gerade ein? Vielleicht können wir anfangen mit den Wahlen in den USA. Also wir wissen ja jetzt, am 3. November diesen Jahres werden ja Wahlen sein in den USA und der Präsident für die 59. Amtszeit wird gewählt. Und hier ist eben die Frage, glaubst du, dass der Donald Trump eine Chance hat oder werden wir einen 46. Präsidenten sehen?
Ich denke, das ist die interessantste Wahl, die wir noch je in der Geschichte hatten. Die letzte war ja schon interessant, aber diese ist ja der Hammer. Und die eine Seite, die Biden-Seite behauptet, dass wenn die Demokraten nicht gewinnen, dann gibt es Anarchie im Land. Und die andere behaupten, es gibt Anarchie schon im Land, weil die anderen die Anarchie unterstützen. Also beide Seiten berufen sich auf diesen Konflikt und sagen, wenn man endlich Ruhe haben will, dann muss man entweder das eine oder das andere wählen. Sehr interessant, wie sie die gleiche Karte spielen, nur mit einem anderen Gesicht nach oben. Ja. Was auch interessant ist, ist, dass die Kirchen sich 100%ig hinter Donald Trump stellen. Es gibt einige Prediger, die stellen sich hinter Biden, aber die meisten stellen sich hinter Donald Trump. Und es gibt ja jetzt so viele Menschen in den Vereinigten Staaten, die jetzt angeblich Visionen haben und es werden Bücher geschrieben und Autoren kommen nach vorne und wie wichtig diese Wahl ist und dass Donald Trump ist ja der neue Kores. Das muss ja sein, dass er gewinnt. Also obwohl die Medien sagen, dass er wahrscheinlich an zweiter Stelle liegt, scheint es, als ob die Kirchen behaupten, dass Gott einen Einschub machen wird und dass er trotzdem gewinnen wird. Also es ist ein ganz interessanter Kampf.
Mhm. ist interessant, dass er, also dass sie ihn als Chorus titulieren, also dass er der Befreier wird, der aus Babylon befreit, der die Kirche wieder aufrecht
stellt. Und dann die Verzwickung mit Israel ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja so viele von den amerikanischen Kirchen, die dieses Weltbild haben von einem Israel, dass das Volk Gottes ist, dass das Erbe wird, derweil die andere Hälfte, die christliche Hälfte, entrückt wird. Wovon die Bibel natürlich nichts weiß, das ist eine jesuitische Lehre, die hinzugefügt wurde, als die protestantische Welt damals das päpstliche System als das Antichrist-System anerkannte. Und diese Gegenlehre ist ja jetzt die Lehre, die in der Welt maßgebend ist. Und diese Verzwickung mit Israel und gleichzeitig auch diese Erwartung des Messias. Aber wer ist dieser Messias? Ist dieser Messias Jesus Christus? Jetzt nach messianischen Juden ist es Jesus Christus, der wiederkommt. Aber die Christen werden alle weggenommen. Das ist so ein verwirrendes Bild. Dann ist Christus hier unten und die Christen sind weg. Und wie soll das funktionieren? Die Bibel weiß von diesem überhaupt gar nichts. Aber in diesem Durcheinander haben wir eine religiöse Erwartung an beiden Seiten. Und dann kommt der Islam noch dazu, die erwarten ja auch den Imam Mahdi. Also da ist ein Hype in der Welt und es scheint, als ob es auf den Punkt getrieben wird. Und was die christliche Welt betrifft, ist Donald Trump der Held. Er ist der Auserwählte Gottes, um das Volk zurückzuführen zu Gott. Und die anderen sind die Sozialisten, sind die Kommunisten, das sind die Antigott-Menschen und die sollen überwunden werden. Also darum habe ich schon immer gesagt, das ist ein typisches König des Nordens gegen König des Südens Kampf, der jetzt stattfindet. Und es ist ja interessant, wer da gewinnt.
In der Tat, also es ist ein interessanter Vergleich, den König des Nordens und König des Südens hier zu bemühen. Wir kennen es ja aus Daniel 11. Es sind ja zwei Seiten. Das eine ist so ein bisschen das babylonische Reich, also die abgefallene Religion. Das andere ist eher so die Welt oder auch Atheismus und der König des Südens. Jetzt würde man, also in dem Kontext, würde man das denn so sagen, dass der König des Nordens so ein bisschen so die Rolle von Donald Trump oder Donald Trump nimmt gerade so ein bisschen die Rolle des Königs des Nordens ein oder verteidigt ihn oder spricht für ihn? Und der König des Südens wäre dann Joe Biden, also der die Rolle von des Südkönigs vertritt, kann man das sagen? Ist das so das Bild?
Ja, das ist das Bild. Aber das Bild ist nicht so klar, wie man es gerne haben möchte. Denn die Biden-Gruppe hat auch ein religiöses Element. Er ist ja stark katholisch und viele seiner Vertreter und Pelosi und die sind ja sehr stark katholisch und sie stellen sich auf die Seite Papst Franziskus, was die Umwelt anbetrifft, wo die andere Seite etwas dagegen ist oder nicht so energisch ist wie die andere. Also beide Seiten haben sie Elemente von Süden und Norden in sich. Aber es scheint, als ob der klare Unterschied zwischen Nord und Süd liegt zwischen Trump und Biden. Obwohl da eine Vermischung ist und darum ist es nicht ganz klar. Man kann nicht 100% sagen, ja, nach Bibel muss die eine Seite gewinnen und die andere Seite verlieren. Denn es können ja Elemente hervortreten aus beiden Seiten, die beides vertreten.
Mhm. Ja, genau. Also von der Bibel, wir wissen ja, am Ende wird der Nordkönig gewinnen, aber es ist sozusagen ja ein Bild für, also König des Nordens, für die Papstherrschaft und für diese abgefallenen Religion. Ja. Es ist die Frage, wer ergreift sozusagen die Hand oder wer kämpft für die Wiederaufrichtung des Papsttums oder für die Herrschaft sozusagen. Wer wird den Sonntag durchsetzen als Zeichen? Wer wird sich dafür stark machen?
Was sehr interessant ist, diese Staat und Kirche Trennung. Jetzt, wir wissen ja, im Mittelalter waren Staat und Kirche beisammen. Die Kirche war das geistliche Schwert, der Staat war das zivile Schwert und die beiden haben zusammengewirkt. Die Kirche stand höher als der Staat, so wie das Geistliche höher ist als das Zivile. Aber jeder war in einem Maße unabhängig. Das war das Regierungssystem der katholischen Kirche. Also keine Trennung von Staat und Kirche. Jetzt im Islam haben wir das eine Extrem, wo die Kirche und der Staat zusammen ist, aber die Kirche ist der Staat. Also da haben wir einen Ayatollah und der ist auch das Oberhaupt des Staates. Da haben wir ein absolutes System, wo die Kirche absolut regiert. Im Katholizismus war es ein Mittelweg. Und im Säkularismus haben wir eine totale Trennung, so wie es jetzt war, seit der Französischen Revolution, wo Kirche und Staat total getrennt waren. Und dieses System hat jetzt einen Punkt erreicht, wo da so viel Konflikt ist, weil da keine Moralität mehr gegenwärtig ist. Dass es scheint, als ob diese beiden Pole, nämlich absolute Trennung und totale Totalität, so wie im Islam, die beiden Pole sind und dass die Synthese der Mittelpunkt ist, wo Kirche und Staat wieder zusammenwirken, so wie es im Mittelalter war. Und das ist das Ziel der katholischen Kirche. Und wenn der Staat moralische Gesetze macht, die auch Katholizismus unterstützen, dann sind wir wieder bei diesem Punkt. Also wir haben in den letzten Jahren seit der Französischen Revolution diese These und diese Antithese. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem gleichen System wie im Mittelalter. Und ich glaube, Kirche und Staat werden wieder zusammensitzen und gemeinsam die Moralität diktieren. Und dann kommt die Frage, diese Moralität, die jetzt vorgeschrieben wird, ist das eine biblische Moralität oder ist das eine menschliche Moralität? Und da liegt die Entscheidung. Wem sind wir gegenüber gehorsam? Dem Staat, Kirchensystem mit menschlichen Satzungen oder Gottes Satzungen? Und das wird die Wahl sein. Dann geht es nämlich über Anbetung und nicht nur über, Kleinlichkeiten.
Würdest du denn, glaubst du, dass beide Seiten sozusagen das Potenzial haben, den Staat und Kirche sozusagen zusammenzuführen und zu diesem Punkt zu bringen? Also wir wissen ja, dass Donald Trump als Repräsentant der Republikaner sich versucht, mit den verschiedenen Kirchen, also egal auch welche Denomination oder Konfession, versucht zusammenzuarbeiten, lädt sie auch ein, trifft sich mit ihnen, betet zusammen. Bei ihm sieht man ja klar, hier kommen Kirche und Staat zusammen. Bei Joe Biden, also bei dem demokratischen Kandidaten, da weiß ich nicht, ob er so verstrickt ist sozusagen mit den verschiedenen Kirchen. Ich weiß, er ist römisch-katholisch. Glaubst du, dass auch die Chance bei Joe Biden die ist, dass er auch versucht, die Kirche und den Staat zusammenzuziehen aufgrund seiner römisch-katholischen Herkunft?
Kommen wir sagen mal so, menschlich gesehen, Donald Trump hat das deutliche Bild von Kirche und Staat zusammen. Da ist es ganz deutlich. Also wenn wir es so betrachten und wir wollen es mit der Bibel vereinbaren, dann würden wir wahrscheinlich sagen, dass wenn Donald Trump gewinnt, ist es mehr wahrscheinlich, dass die Dinge, so wie sie vorhergesagt wurden in der Bibel, auch Wirklichkeit werden. Mit der anderen Seite ist es aber auch nicht ausgeschlossen. Denn da ist jetzt so viel Unruhe und so viel Anarchie in Amerika und die beiden Pole sind ja fast am Rande eines Bürgerkrieges. Also was, wenn ein Biden sagen würde, komm, wir machen doch Frieden zwischen den beiden Gruppen und wir bringen die Kirche rein, damit wir Frieden wieder im Land haben. Dann können die Unruhen dazu führen, dass eben Staat und Kirche auch zusammenkommen. Also beide Seiten können es herbeibringen. Für den Augenblick sieht es deutlich so aus, als ob Trump derjenige ist, der wahrscheinlich es schneller herbeibringt als der andere. Aber beide haben die Möglichkeit.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, diese Gruppen wieder zusammenzuführen, also diese Auseinandersetzung, die es gerade in den USA gibt. Aber wenn einem das gelingt, also man das schafft, diese Gruppen irgendwie zu befrieden, dass ja. man dann sozusagen eine große Bewegung initiieren kann. Hier ist so ein bisschen meine Idee gewesen, dass diese, wie soll ich das sagen, diese Pseudo-Pandemie, die wir gerade irgendwie erleben oder auch nicht, dass die da irgendwie was zu beitragen kann. Also scheinbar gibt es in den USA unglaublich viele Fälle von Corona-Toten oder von schwer erkrankten Corona-Patienten, die man so nicht sieht. Die Leute, die sterben an irgendwas, werden aber als Corona-Patienten gezählt. Und in den News wird immer gezeigt, wie viele Corona-Tote es gibt. Und es wird so eine Angst verbreitet. Und wird diese Angst im Volk jetzt irgendwie die Wahlen beeinflussen? Oder wird es dazu führen, dass sich die Kontrahenten sozusagen zusammenfinden und sich versöhnen und gemeinsame Politik machen? Also kann das sein, dass die Pandemie hier die Wahlen beeinflussen wird?
Absolut. Ist ja interessant, dass die Organisation für die Krankheit, Disease Control, die offizielle Regierungsorganisation in den Vereinigten Staaten, jetzt zugegeben hat, dass nur 6% von den Corona-Fällen wirklich Corona-Fälle waren. Also 94% waren nicht direkt an Corona zuzuschreiben. Also nach diesen Zahlen scheint es, dass das eine Plandemie ist und keine Pandemie ist. So sagen sie wenigstens. Und selbst die großen Prediger haben das gesagt in den letzten paar Tagen. Also wozu führt das? Es ist natürlich eine sehr nützliche Sache, um die Kontrollen herbeizubringen, die neue Weltordnung fordert. Gibt es überhaupt eine neue Weltordnung oder ist das auch eine Schikane? Oder ist das eine Methode, um die Menschen in eine Richtung zu zwingen, wo sie endgültig etwas annehmen als Kompromiss? Und glauben, dass sie das Schlimmste entronnen sind, aber eigentlich sind sie gefangen in dem Netz. Ich denke, so arbeitet der Feind Gottes. Er ist raffiniert. Und wenn die Menschen überzeugt werden können, dass sie einen Ausweg gefunden haben, der eigentlich eine Schlinge ist, dann hat er gewonnen. Und da müssen wir ganz genau die Bibel verstehen und verstehen, worauf kommt es jetzt dran. Und das ist eine Sache, wo wir die Prophetie ganz, ganz vorsichtig deuten müssen.
Das ist eine interessante Warnung, die du hier gibst. Weil wir wissen ja, also nach Offenbarung 13, da wissen wir, es gibt irgendwie ein neues System, es wird was Neues aufgebaut und die ganze Welt wird verführt und läuft mit. Also alle machen mit, außer die das Malzeichen nicht annehmen werden. Nun hatte ich mich gewundert, dass es ja scheinbar so ist, als wenn Donald Trump sich dafür einsetzt, diesen sogenannten Deep State aufzulösen. Also es scheint, als wenn er gegen, Untergrundformierung oder Männer arbeitet, die sein System zersetzen. Jetzt habe ich immer gedacht, dass dieser Deep State, also Menschen, die sich verschworen haben, also eine Verschwörung gebildet haben und versuchen, ein Staatssystem zu kontrollieren oder zu übernehmen oder zu zerstören, dass die ja eigentlich auf der Seite sind des Teufels, dass die ja eigentlich zusammenarbeiten. Aber der Trump setzt sich scheinbar dafür ein, diesen Deep State jetzt aufzulösen. Wie können wir das damit in Verbindung bringen? Es wirkt für mich so irreal.
Es ist eigentlich meiner Ansicht nach ein Doppelspiel. Wie kann man etwas auflösen, durch den man mit dem gleichen System weiter wirkt und arbeitet. Wie er ja selber behauptet, er muss arbeiten mit denjenigen, die eigentlich in diesem System sind, das er ja eigentlich vernichten will. Also in einigen Dingen steht er auf der Seite eines Verschwörung von Q und auf der anderen Seite steht er wieder mit denjenigen, die in dem Deep State drin sind. Also er ist eigentlich einer, der ein Doppelspiel spielt. Wenn es kommt zu Impfungen zum Beispiel, dann stellt er sich auf die Seite der Impfungen. Wenn es kommt zu anderen Dingen, dann stellt er sich auf die andere Seite. Ist ja interessant, dass diese Leute haben alle Jesuitenausbildung. Nicht nur Fauci und diejenigen, aber Donald Trump ja auch. Also das ist ein faszinierendes Schauspiel, das augenblicklich gespielt wird. Und dann bringt er auch noch solche interessanten Sachen, wie zu sagen, ich werde eine Weile verschwinden und dann werde ich wieder erscheinen. Und das bringt diese Verschwörung immer mehr und mehr zum Vorschein. Und dann auch die Warnung, dass wie wird er verschwinden? Einige behaupten ja, es gibt ja jetzt diese Wahrseher, die behaupten, dass Donald Trump wird irgendwann mal vernichtet werden. Es kommt ein Attentat. Und auch, dass einige der großen Evangelisten, der Tele-Evangelisten, gleichzeitig auch sterben werden. Ach, das sind so viele Dinge, die jetzt geredet werden. Und die Leute sind in so einem religiösen Hype, dass man dieses Ganze eigentlich wegfegen soll und nur klar nach Prophetie schauen müssen. Was ist das Ziel? Es soll ein Mahlzeichen des Tieres verabordnet werden. Und es muss Kirche und Staat, denn es muss ein Bild des Tieres gegründet werden, muss zusammenkommen. Das sind die Realitäten. Und da war es für mich so faszinierend, als er jetzt seine Ansprachen beim White House hielt für die Republikaner, dass die Musikstücke, die sie gespielt haben oder die sie gesungen haben, dieser großer Opernsänger, da waren protestantische Lieder, da waren katholische Lieder, so wie Ave Maria und dann natürlich auch politische und religiöse Lieder vermischt. Aber dass die Musik sogar Kirche im Protestantismus, im Katholizismus und in der Politik so zusammengemischt haben, dann war es für mich wie Daniel, Kapitel 3, dass die Musik gebraucht wird, um die Menschen in eine Euphorie zu versetzen, wo sie diese Gemeinschaft akzeptieren.
Mhm. Das ist, also wenn man sich das anschaut, man weiß ja, so Ellen White sagt ja deutlich, dass es eine Vermischung geben wird zwischen dem gefallenen Protestantismus, zwischen dem Katholizismus,
absolut,
und zwischen dem Spiritismus, sagt sie. Das wird so eine dreifache Verbindung, genau, sein. Jetzt, also ich komme ja ehemals aus der evangelisch-lutherischen Kirche und man fragt sich ja schon, wie ist das möglich, dass das so angenommen wird? Also man weiß, man hat schon eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschrieben und hat sich schon unglaublich stark angenähert. Aber es sind ja immer noch so Dinge im Weg, so große Hindernisse wie, also ich denke jetzt an das Abendmahl zum Beispiel, oder an die Exkommunizierung von Martin Luther, Dr. Luther, der also ganz klar abgelehnt und ausgestoßen wurde, auf den sich aber die andere Kirche wiederum beruft. Also die Protestanten sagen, Martin Luther war ein Reformator, das hat er richtig gemacht. Katholiken sagen, es war ein Ketzer und der ist aus der Kirche ausgestoßen. Das sind ja so große Hindernisse. Und man fragt sich, werden die eigentlich überwunden werden? Wird man die einfach beiseite legen oder interessiert es heute keinen mehr? Das sind ja doch schon große Dinge, die da im Wege stehen, vor so einer Vereinigung der Kirchen.
Also welche beiden Gruppen sind am weitesten auseinander? Die konservativen Protestanten und Katholiken, die sind angeblich theologisch, was Lehre betrifft, am weitesten auseinander. Dann hat man die Mittelgruppe und das ist die charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung beruht sich nicht auf das Wort Gottes, sondern auf die Erfahrung. Und wenn die Erfahrung so ist, dass sie übereinstimmt mit Erfahrungen in anderen Gemeinschaften, dann ist es die Erfahrung, die maßgebend ist und nicht das Wort. Also die charismatische Gruppe ist wie der Leim, der die beiden extremen Gruppen aneinander verbindet. Also die Erfahrung ist die gleiche. Und darum haben wir auch dieses interessante Spiel, die Rolle der charismatischen Bewegung. Dass der Katholizismus und der Protestantismus sich eigentlich vereinigen können, weil der Geist, der offenbart wird in den charismatischen Reihen, der gleiche ist. Darum sind sie eins. Also das Einzige, was trennt, ist die Lehre. Aber das sind zwei Lehren, wo sie alle übereinstimmen. Die eine Lehre ist die Sonntagsheiligung und die zweite Lehre ist der Zustand des Todes. Da sind die Katholiken und die Protestanten sich einig. Jetzt ist es möglich, dass des Friedens willen durch die charismatische Bewegung die beiden Gruppen sich aneinander nähen und des Friedens willen und der Umgebungswillen, mit anderen Worten der Natur und den Problemen, die ja jetzt angeblich da gegenwärtig sind, sich einigen auf den Sonntag und übereinstimmen, dass die Erscheinungen, die wir haben, die Visionen, die die Menschen haben, die Zeichen und Wunder, die wir haben augenblicklich in der Welt, dass diese die Gemeinschaften so aneinander verzwickt, dass sie gemeinsam vorangehen, obwohl sie erkennen, dass da riesen dogmatische Probleme sind, was Bibellehre betrifft. Und das ist ja das Wichtige. Wenn die Protestanten ihre Lehre beiseite legen und sich vereinigen auf zwei falschen Lehren, dann haben wir einen Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge. Und dann muss sich jeder entscheiden. Hat Gott wirklich gesagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Und Jesus Christus hat ja ganz deutlich gezeigt, dass es einen Tod gibt, den er einen Schlaf nennt, und eine Auferstehung. Also die Lehre, die wir in der Welt heute haben. Und du sagst, du warst selber Lutheraner? Luther hat ja auch noch geglaubt, wie die Bibel sagt, dass die Toten schlafen und dass es eine Auferstehung gibt. Aber die Lutheraner heute glauben das nicht. Sie glauben die katholische Lehre von einer unsterblichen Seele, wovon die Bibel nichts weiß. Und das öffnet die Türe für diese Erscheinungen und diese Zeichen und diese Wunder und diese Vorhersagungen von Dingen, die passieren. Und ob sie jetzt passieren oder nicht, das scheint den Menschen egal zu sein. Obwohl die Bibel ganz deutlich sagt, dass wenn diese Vorhersagungen nicht stattfinden, dann war es ein falscher Prophet. Aber wir haben so viele falsche Propheten und das macht nichts, ob das jetzt wahr wird oder nicht. Wenn er das nächste Mal redet, wird es genauso akzeptiert als beim vorigen Mal. Also dieser Durcheinander, den wir haben, der wird diese Menschheit des Friedens willen vereinigen. Und dann haben wir den Konflikt zwischen biblischer Wahrheit und diesem Kompromiss mit der Lüge.
Es ist interessant, was du gerade sagst, also diese Verbindung. Denn die Verbindung, die wir kennen, also hatten wir schon gesagt, von der evangelischen oder von der protestantischen Kirche, der katholischen und dem Spiritismus. Du hast gerade gesagt, die charismatische Bewegung, oder wir kennen sie auch so als Pfingstbewegung, dass sie bringt dieses spiritistische Element mit rein. Manchmal haben wir so den Gedanken, dass der Spiritismus, das hat was mit Dämonenbeschwörungen zu tun und irgendwie so solchen Dingen wie Gläserrücken und Tarotkarten legen und sowas. Aber tatsächlich
gar nichts kommt damit zu tun.
Genau, er kommt versteckt. Er kommt versteckt in einer religiösen Bewegung. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass diese charismatische Bewegung, die wir sehen, dieses Pfingstlerische, dass es versucht, jetzt in alle Gemeinden hineinzukommen. Also wir sehen es. Es hat Einzug gefunden in die katholische Kirche, es hat Einzug gefunden in die protestantischen Kirchen Und diese Bewegung klopft ja auch schon an die Adventgemeinde. Und überall wird versucht, dies mit zu integrieren, dieses neue System. Und so kommt der Spiritismus ganz versteckt.
Absolut. Wenn wir jetzt, schauen wir uns mal die ganz konservativen Prediger in den Vereinigten Staaten an. MacArthur, er ist sehr konservativ und er predigt eine ganz starke biblische Botschaft. Und er steht ja auch felsenfest jetzt für die Kirche, dass sie zusammenhalten muss und dass der Staat nicht vorschreiben darf, was die Kirche machen muss. Und er hat sich ja ausgetauscht mit Donald Trump und so weiter. Und er hat eine ganz klare Lehre, warum Katholizismus nicht biblisch ist. Und er hat tolle Predigten darüber. Und er ist sehr ausgesprochen und sagt genau, was verkehrt ist am Katholizismus. Aber gleichzeitig predigt er stark gegen den Sabbat. Und er verteidigt den Sonntag, welche eine katholische Lehre ist. Und natürlich auch der Zustand des Todes. Die glauben alle, dass wenn man stirbt, geht man direkt in den Himmel. Obwohl die Bibel sagt, sie schlafen bis zum jüngsten Tag. Also hier ist ein ganz konservativer Prediger und der hat die Lehre verstanden des Protestantismus und er sieht die Fehler im Katholizismus, aber trotzdem hat er diese beiden Punkte, die ihm mit dem Katholizismus verbinden. Und dann haben wir die anderen großen Prediger, die Tele-Evangelists, ich brauche hier ihre Namen nicht alle nennen, die mit den Zeichen und Wundern arbeiten und die ja auch Berater sind von Donald Trump. Und so wie Paula White zum Beispiel, diesen starken charismatischen Einschlag. Und da ist die Lehre jetzt nicht mehr wichtig, sondern der Geist ist wichtig. Und wir haben diese Mischung heute so stark, dass wir ganz deutlich sehen können, dass wir diese Verbindung zwischen Spiritismus, Protestantismus und Katholizismus so deutlich sehen wie noch nie vorher in der Geschichte.
Mhm. Und es ist, glaube ich, was. Also wir sehen sozusagen, es ist nicht ganz leicht, das zu erkennen, diesen Spiritismus. Wenn man die Lehre nicht kennt, also wenn man die Botschaften nicht kennt, dann geht man dem ja schnell auf den Leim. Man geht ja schnell in die Schlinge. Also wenn ich denke zum Beispiel damals in Ägypten, als Jannes und Jambres, die beiden Zauberer, die Wunder versucht haben nachzuahmen von Mose, da muss das schon sehr echt ausgesehen haben. Oder als zum Beispiel König Saul, der eigentlich, der kannte ja die Lehre als guter Israelit. Aber als er nach Endor geht, zu dieser Hexe, da erscheint ihm da ein Dämon, verkleidet als Samuel. Und obwohl er die Lehre kennt, ist er nicht fest gegründet darin und nimmt an, dass es wirklich der Prophet Samuel ist, der da hervorkommt.
Genau.
Also durch eine nicht wirklich feste Lehre, er kennt die Lehre nur oberflächlich, deswegen ist er gefallen. Und ich glaube, das ist für uns auch eine wichtige Warnung.
Ja, wenn man glaubt, dass die Toten nicht schlafen, wenn man glaubt, dass die Toten tätig sind unter uns, dann ist man im Spiritismus. Und wenn wir zum Katholizismus jetzt gehen und wir schauen uns die Jesuiten an und ihre Lehre, Ignatius Loyola. Loyola hat ja geglaubt, durch die Übungen, die spiritualistischen Übungen von Ignatius, dass man sich einbildet, dass man in der Gegenwart von diesen Persönlichkeiten ist und dass man dann auch direkt mit ihnen kommuniziert, mit allen Sinnen. Also man sieht sie im Geiste, man fühlt sie, man riecht sie, man redet mit ihnen und dann manifestieren sie auch. Und so hat man einen Zugang zu einer geistlichen Welt, die einen auch belehrt. Und dann ist das Wort nicht mehr maßgebend, sondern diese Verbindung mit der geistlichen Welt. Das ist Spiritismus im reinsten Sinne und ganz stark geprägt in der Jesuitenlehre. Mhm. Wenn wir glauben, dass diese Persönlichkeiten und die Toten mit uns reden, Wenn wir zum Beispiel zur amerikanischen Politik gehen und wir sehen, wie Präsidenten zum Beispiel mit verstorbenen Menschen geredet haben, um politische Erkenntnisse zu bekommen. Das ist Spiritismus. Also Spiritismus, so wie Bill Clinton und Hillary Clinton, die in direkter Verbindung waren mit verstorbenen Menschen, die auch die Politik diktierten. Oder wenn wir zu den Kanalen gehen, in den verschiedenen Kontinenten, die in Verbindung mit der Hierarchie sind. Das sind Dämonen, mit denen sie reden. Das ist Spiritismus. So heute können wir in der Politik den Spiritismus und in den Kirchen den Spiritismus nicht mehr trennen. Denn sie ist so eingefügt, dass man sie nicht mehr trennen kann. Nur eine klare biblische Lehre kann Spiritismus von der biblischen Lehre trennen. Und darum ist es absolut wichtig, dass wir uns beruhen, so wie Martin Luther, es steht geschrieben. Wenn ihr mir nicht zeigen könnt aus dem Wort Gottes, dann werde ich es nicht akzeptieren. Das waren seine Gedanken. Und so müssen wir auch leben. Wir können nicht unseren Sinnen vertrauen. Wir müssen dem Wort Glauben schenken.
Das ist ja jesuitischen Exerzitien, von denen du gesprochen hast, also diese Übung, die sind ja brandgefährlich. Und jetzt ist es interessant zu wissen, dass die Jesuiten, das hattest du vorhin auch schon gesagt, ja bereits also nicht nur sozusagen die verschiedenen Religionen beeinflusst haben, also die verschiedenen Kirchen. Sie hatten ja auch Einfluss in der Gegenreformation auf die protestantischen Kirchen und haben Lehren verdreht, neue Lehren hineingebracht, die heute ja salonfähig sind, also die heute ja an den verschiedenen Universitäten auch unterrichtet werden, sowohl in den katholischen als auch in den protestantischen. Jetzt gleichzeitig sehen wir jetzt Jesuiten, also auch in der Politik, da haben sie versucht ja reinzukommen seit Hunderten von Jahren, seit es sie gibt, haben sie versucht, hohe politische Ämter zu bekleiden. In den USA, im Weißen Haus, wissen wir von einigen. Was mich ein bisschen erschrocken hat, ist, dass zum Beispiel der Anthony Fauci, er hat als Gesundheitsminister, er ist jetzt öffentlich damit. Also er empfiehlt ja jetzt die jesuitischen Universitäten, er sagt, nehmt die Lehre an, er ist begeistert von den Jesuiten und er macht das offen. Und es gibt keinen Aufschrei. Und das wundert mich.
Das wäre früher nicht möglich gewesen. Wenn wir uns die früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten ansehen, die waren alle ganz klar und haben ganz deutlich gewarnt gegen den Jesuitenorden. Aber ihre eigene Verfassung hat es nicht möglich gemacht, sie zu verbannen. Denn Kirche und Staat sind total getrennt. Das heißt, die Jesuiten konnten bauen und sich verbreiten in den Vereinigten Staaten und sich einschleichen in die höchsten Posten, wo sie auch jetzt sind. Die höchsten sind ja alle Jesuiten ausgebildet, vom Präsidenten zum Vizepräsidenten zu all den hohen Persönlichkeiten, die jetzt in dieser Pandemie tätig sind. Sind alles Jesuit-Ausgebildete. Ich würde nicht sagen alle, aber die höchsten wenigsten. Und es ist so eindeutig. Das, was früher klipp und klar der Feind Gottes war, ist jetzt der Regierende.
Wenn wir das sehen, was jetzt gerade passiert, also wenn wir sehen sozusagen den Spiritismus in der charismatischen Bewegung. Wir sehen die jesuitische Lehre sozusagen überall hervortreten. Wir sehen, dass sie den Staat schon ziemlich durchsetzt haben. Wie nah sind wir sozusagen heute am Schulterschluss zwischen Staat und Kirche? Also wie nah sind wir daran, dass der Staat anfängt, jetzt Religionsgesetze zu diktieren?
Ist nicht mehr aufzuhalten. Der menschliche Verfall, die Moralität, die so in den Hintergrund geschoben wurde. Der Mensch schreit nach etwas, wo er Halt dran findet. Und er wird auf die Kirche zugreifen, wenn auch nicht auf die Religion und glauben an Gott, aber wenigstens an die Ordnung und die Moralität. Denn ob man jetzt ein Atheist ist oder ob man religiös ist, Ordnung in der Gesellschaft bringt irgendeine Ruhe. Und da wir die säkuläre Welt und die religiöse Welt zusammenarbeiten können. Also kommen wir einigen uns auf Dinge, die nicht unbedingt absolut religiös sind, aber die trotzdem beide Seiten zufriedenstellen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Sonntaganbetung nehmen, früher war es ja nur religiös. Aber jetzt ist es nicht nur religiös, jetzt hat es auch mit der Umwelt etwas zu tun. Die Erde hat ja einen Tag der Ruhe nötig. Es ist eine gute Idee, einen Ruhetag zu haben. Nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch aus Umweltgründen. Und der Mensch hat Ruhe nötig. Er kann ja nicht nur immer arbeiten. Er muss ja auch irgendwann mal zur Ruhe kommen. Kommen wir einigen uns. Wer wird da Nein sagen? Außer wenn man weiß, dass es gegen Gottes Gesetz verstößt und eine Macht anerkennt, die direkt gegen Gott arbeitet. Hat die Welt vergessen, dass sämtliche Länder in der Welt den Jesuitenorden schon verbannt haben? Hat die Welt vergessen, dass der Jesuitenorden sich daran beschäftigt hat, die Bibel aus der Welt zu bringen, um eine Gegenbibel aufzuzeichnen, um alles zu tun, was möglich ist, um das Wort Gottes ungetan zu machen? Hat die Welt vergessen, wie Guy Fawkes und seine Jesuiten-Zusammenarbeiter das Parlament in die Luft sprengen wollte und den ganzen Protestantismus vernichten wollte? Hat die Welt diese Dinge vergessen? Scheint so. Hat die Welt die Inquisition vergessen?
Ich glaube, wenn wir ein bisschen in die Geschichte hineingucken, dann werden wir genau das sehen. Also gerade weil wir wissen, was die Jesuiten in den letzten paar hundert Jahren getrieben haben. Und man braucht ja keine tiefe Geschichtserkennung sozusagen, keine Erfahrung oder keine tiefe Geschichtslehre, um zu verstehen, dass in den letzten 100 Jahren die Jesuiten so nach und nach die Länder übernommen haben. Sie waren in sämtlichen europäischen Staaten waren sie verboten. Also dieser Orden, der hätte gar nicht mehr existieren dürfen eigentlich. Selbst der Papst hat ihn mal eine Zeit lang verboten, für kurze Zeit. Wenn man das weiß und dann sieht, was heute passiert in den USA, also oder in den USA, in den Ländern weltweit eigentlich, wie die Jesuiten die höchsten Positionen besetzt haben, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass es einen Aufschrei gibt, dass die Welt sagt, Moment, hier stimmt was nicht. Das kann ja nicht sein, dass die alle gleich ausgebildet worden sind, also global. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass da irgendetwas kommt.
Es war ja brillant, um die Welt so zu säkularisieren, dass Religion keine Rolle mehr spielt. Und wenn man erst auf dieser Schiene ist, dann sieht man den Feind nicht mehr. Es ist ja nur, wenn man im geistlichen Kampf betroffen ist oder wenn man daran beteiligt ist, dass man weiß, wer der Feind ist. Alles, was gegen Gottes Wort wirkt, ist der Feind. Und was bringt die Jesuitenlehre? Die Bibel ist nicht der Maßstab. Die Tradition ist der Maßstab. Gott ist nicht der Maßstab und sein Wort. Der Papst und die Hierarchie in der Kirche, das ist der Maßstab. Die Soziallehre ist der Maßstab. Wer beurteilt die Soziallehre? Heute, das Gemeinwohl und alle diese Dinge, das sind Jesuitenlehren. Und die sind aus Definition gegen Gott.
Ist ja so, dass heute tatsächlich, also die ganze Welt eigentlich schaut heute auf das, was in den USA passiert. Die Erfüllung von Offenbarung 13 rückt jetzt nah heran. Man erwartet eigentlich so einen diktatorischen Staat. Man erwartet, dass jetzt also der Staat übernimmt, der für Ordnung sorgt. Und ich glaube, diese ganze Unordnung, die wir sehen in den USA, die wir aber auch sehen weltweit, ich glaube, die dient dazu, die Welt zusammenzufassen. Also ich glaube, wenn wir diese ganzen Krisen gerade sehen, die Welt sehnt sich einfach nach Ordnung. Wenn man also künstlich Krisen herbeiführen kann und die Leute gehen jetzt alle mit einem Mundschutz einkaufen und die Leute haben jetzt alle Angst vor Flüchtlingswellen, die Leute haben alle Angst vor, ich weiß nicht was, vor Terrorismus. Ich glaube, diese Angst verbindet die Völker, verbindet die Welt. Und wenn man dann schafft und sagt, zu sagen, ich habe eine Lösung, dann kann man es, glaube ich, schnell schaffen, die Welt zu vereinen. Und ich glaube, genau das sehen wir jetzt gerade. Ich glaube, wir waren noch nie so nah an diesem neuen System wie jetzt.
Ja, absolut. Und wenn die Welt Angst hat vor diesem Extremen, vor absoluter Staatsgewalt, was, wenn es nicht so weit kommt, sondern dass man sich einigt auf etwas, wo wir alle übereinstimmen, und es kommt nicht zu diesem extremen Fall, dann ist da eine Erleichterung und die Welt sagt, ja komm, wir machen das. Und stell dir mal vor, dann ist da eine kleine Gruppe und sagt, nein, da machen wir nicht mit, denn das ist gegen Gott. Dann denke ich, wird der Konflikt recht stark sein zwischen denjenigen, die sich jetzt endgültig alle zusammengefunden haben und ein Friedensrezept gefunden haben, das alle zufriedenstellt, außer eine kleine Gruppe, die sagt, halt mal, warte mal, das ist nicht in Harmonie mit Gottes Wort. Aber das ist in Harmonie mit der Kirche. Aber was, wenn die Kirche nicht in Harmonie mit Gottes Wort ist? Dann haben wir einen Konflikt. Und das wird der letzte Konflikt sein.
Ich würde ganz gerne noch über eine Sache mit dir reden, weil wir das, was wir jetzt gerade sehen, also wir sehen diese Konflikte und wir sehen, dass überall ist es irgendwie, es sieht so aus, als wäre das Meer aufgepeitscht, als würden die Winde das Meer aufpeitschen, um es sozusagen im biblischen Bild zu sagen. Überall sind solche Dinge am Laufen. Jetzt haben wir das so, momentan ist es ja so, wenn ich einkaufen gehe, trage ich eine Maske in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Jetzt wird ja gesagt, also zumindest in Deutschland wurde gesagt, wann wird diese Maskenpflicht dann abgeschafft? Das heißt, sobald eine Impfung herausgebracht ist, sobald wir eine Impfung gefunden haben, die dagegen hilft, dann kann man das langsam auslaufen lassen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass also diese Maskenpflicht eigentlich gar nicht aufgehoben wird, sondern die Menschen, die geimpft sind, vor dieser Maskenpflicht befreit werden. Jetzt, wenn ich mich also nicht impfen lasse, habe ich immer diese Maskenpflicht. Und irgendwann heißt es vielleicht, das ist reine Spekulation von mir, aber irgendwann heißt es vielleicht, diese Masken bringen gar nichts. Eigentlich sollte sich jeder impfen lassen. Und was ich heute so weiß über diese Impfung, das ist ziemlich gruselig. Also die wurden nicht ausreichend erforscht. Und die Leute werden sie vielleicht trotzdem annehmen, um einfach nur Frieden und Ruhe zu haben. Und wenn sie sagen, wir brauchen diese Impfung, damit wir wieder Ordnung im Staat haben, damit ich nicht mehr mit Maske laufen muss, damit ich wieder Zutritt habe zu allen Geschäften, damit ich wieder Zutritt habe zu öffentlichen Gebäuden, damit ich wieder an meinen Arbeitsplatz kann. Deswegen lasse ich mich lieber impfen. Und ich vermute, viele machen mit. Und dann gibt es so eine Welle. Und diese Impfung, also ich bin kein Arzt, aber ich habe wirklich Angst vor dieser Impfung. Also ich glaube, da kommt nichts Gutes auf uns zu. Die wurde nicht erprobt. Ich glaube, viele Inhaltsstoffe hat sie, die nicht in den menschlichen Körper sollten. Und ich glaube, da kommt noch was ganz, ganz Schlimmes auf uns zu. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich habe schon meine Meinung geäußert darüber. Ich habe nichts gegen eine Impfung, wo man einen Vektor, der abgeschwächt ist oder tot ist, in den Körper einführt, dass man eine Immunreaktion dagegen verwirklicht. Das ist eine logische Art und Weise, wie man arbeitet. Aber die neuen Impfungen sind ja ganz anders. Die neuen Impfungen gehen direkt auf das genetische System ein. Und das genetische System des Menschen muss jetzt die Gegenwirkungen herbeibringen. Also es gibt eine genetische Veränderung. Und diese komplexen Systeme in der Zelle, wo das eigene Gensystem endgültig die Antikörper und so weiter zeugt, gegen den Vektor, was es auch immer ist, Corona oder was es auch immer ist, da spielen wir eigentlich Gott. Denn wir übernehmen ein System, das geschaffen wurde, um den Menschen darzustellen. Und wir ändern jetzt ein genetisches System oder gebrauchen das genetische System, ohne eigentlich zu wissen, was die Gegen- oder die Nebenwirkungen sein werden. Wir wissen nicht zum Beispiel, welche Autoimmunreaktionen Systeme wachgemacht werden. Das dauert Jahre von Forschung, um auszufinden, was die Nebenwirkungen sind. Das kann man nicht in einem Jahr erforschen. Wir spielen wirklich Gott, wenn wir diese Dinge tun. Und dann ist es auch ein moralischer Entschluss und nicht nur ein medizinischer Entschluss. Möchte ich gerne, dass jemand mein genetisches System so manipuliert, dass es nicht mehr tut, was es natürlich tun würde? Ich denke nicht. Ich würde gerne genau wissen, was kommt da auf uns zu. Und dann, wie viele Vektoren gibt es denn? Es gibt so viele Subabteilungen von Viren und die Unterschiede sind so dramatisch, dass eine Impfung wird nie alle Probleme auflösen. Dann muss man ständig von einer zur nächsten und es ist unendlich. Ist ja auch faszinierend, dass allein Ernährung und bessere Ernährung haben dazu beigetragen, dass Krankheiten nicht so pandemisch waren in den letzten Jahren wie früher. Und Impfungen kamen eigentlich dazu, erst als die Situation schon unter Kontrolle war. Man kann also nicht sagen, die Impfungen haben eine Verbesserung herbeigebracht. Die Verbesserung war schon da, vor dem die Impfungen kamen. Also wir haben wirklich keinen Beweis heute, dass die Impfungen im großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Menschheit so viel besser dran ist als früher. Und dann haben wir auch die Probleme mit den Zutaten. Diese Mikropartikel, die hinzugefügt werden, um das Immunsystem noch mehr anzureizen. Und dann auch, dass man so viele Impfungen auf einmal gebraucht. Und die Korrelation zwischen Sterberate von Kindern zum Beispiel in Ländern, wo, sagen wir mal, zwei Vektoren in einer Impfung eingespritzt werden, gegenüber, sagen wir mal, 8 oder 6. Es ist dramatisch, dass da die Todesfälle an Kindern, dass das nicht auch mit reingezogen wird in dieser Diskussion. Wir haben so viele Beweise in der Welt, dass Impfungen problematisch sind. Die Zunahme von Autismus. Von einer in 5000 bis jetzt einer in 35. Ich meine, das ist ja eine dramatische Zunahme. Und wenn die Tendenz weitergeht, dann haben wir im Jahr 2035, jeder Zweite, der mit Autismus geboren wird, hat Gott das so entworfen, dass jedes zweite Kind autistisch sein muss? Oder ist da etwas, was wir hinzufügen? Und die Korrelation mit Impfungen ist eigentlich enorm, aber sie wird unter den Tisch geschoben. Ich bin von der Überzeugung, dass die moderne Art von Impfung, die Sie jetzt gebrauchen, wo sie direkt mit DNA arbeiten und nicht mit einem abgeschwächten Vektor, etwas ist, was sehr viel Forschung nötig hat, über Jahre. Und ich selber würde sehr abgeneigt sein, um so eine Impfung zu nehmen.
Mhm. Mir geht es ähnlich, genau. Ich wüsste auch nicht, dass es irgendwie große Tierversuchsstudien oder irgendwas gegeben hat mit dieser neuartigen RNA- oder DNA-Impfung. Und also bevor man das auf die Menschheit loslässt, sollte man da echt noch viel forschen. Ich habe ja persönlich so ein bisschen Angst, aber das ist jetzt nicht unser Thema, dass sich diese Impfkampagnen, die wir gerade sehen und diese neuartige Impfung, viele Länder forschen daran, dass das irgendwie in Verbindung steht mit den großen Georgia Guidestones, also mit der Bevölkerungsreduzierung. Ich kann das nicht beweisen, aber ich denke so im Hinterkopf immer so ein bisschen daran, dass das vielleicht zusammensteht, aber das soll nicht unser Thema sein. Da könntest du bestimmt noch ganz viel zu sagen.
Es kann ja auch sein, Ronny, dass das eine Art ist, um die Angst einfach in die Welt zu setzen, damit man kanalisiert wird in eine Richtung. Und dass dieses Extreme vielleicht gar nicht erst eine Wirklichkeit wird, sondern nur ein Schritt in die Richtung von absoluter Kontrolle. Nicht notwendigerweise endgültig für Impfung, aber endgültig für ein Mahlzeichen.
Mhm. Ja, genau, vielleicht ist das so, ja. Und da sprichst du eigentlich einen guten Punkt an, wenn ich jetzt letztes vielleicht noch mit dir ganz kurz darüber sprechen will, wo wir als Adventgemeinde eigentlich stehen. Manchmal lassen wir uns ein bisschen hin und her reißen. Es gibt viele News in der Welt, es gibt auch unglaublich viele Fake News in der Welt. Und es gibt so viele Dinge, auf die wir uns konzentrieren und die wir gerade ganz spannend finden. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich meine, der Teufel, der arbeitet mit Lügen. Und vieles von dem, was wir in der Welt sehen, ist einfach nicht wahr. Vieles wird einfach nur ausgestreut. Aber wir konzentrieren uns drauf, wir versuchen die Hintergründe zu erfahren. Ich finde das zwar ganz spannend, aber ich habe manchmal so ein bisschen die Angst, ich glaube, das hattest du auch schon mal erwähnt, dass wir uns eigentlich von unserer Hauptaufgabe so ein bisschen manchmal ablenken lassen. Also das Evangelium und die drei Engelsbotschaften in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir diese Dinge benutzen können. Wenn wir sagen, zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen, dass wir das babylonische System auch aufzeigen und zeigen, wie es arbeitet und was es angerichtet hat auf der Welt. Und jetzt, all das hagelt gerade auf unsere Adventgemeinden ein. Und ich sehe in unserer Adventgemeinde, die wird durcheinander geworfen. Innen drin in der Adventgemeinde gibt es jetzt Spaltung. Die einen sagen, wir sind da dem ganz treu und alles, was die Nachrichten sagen, ist gut. Die andere Hälfte sagt, alles, was wir in den öffentlichen Medien sehen, ist ganz furchtbar und wir gucken nur noch in die alternativen Medien. Und keiner spricht irgendwie davon, dass wir die dreifache Engelsbotschaft um die Welt bringen müssen, sondern es sieht gerade wie eine Spaltung aus innerhalb der Gemeinde. Vielleicht nimmst du das auch so wahr in Südafrika oder du bist ja weltweit unterwegs. In Deutschland sehe ich das so ein bisschen. Und ich habe so die Frage, was können wir als Adventgemeinde heute tun, um möglichst viele Menschen zu erreichen und gleichzeitig nicht in eine der vielen Schlingen des Teufels zu fallen?
Ja, sehr interessant, dass sogar die Welt redet von Fake News. Jeder weiß, und die Politiker zeigen oft Fake News, falsche Nachrichten, sogar die Welt weiß es. Und die Bibel sagt, am Ende der Zeit werden 10 sich klammern an eine Person und sagen, führe uns zum Haus Gottes, denn wir haben nur Lügen geerbt. Die Welt ist voller Lügen, denn er war ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Und wenn ich mein eigenes Leben betrachte, ich habe jahrelang studiert, um auszufinden, dass das, was meine Philosophie, was ich gelernt habe aus einer Universität, eine Riesenlüge ist. Die Evolutionslehre. Also ich habe die größten Qualifikationen in einer Lüge. Das heißt nicht, dass die Wissenschaft verkehrt ist, das heißt aber, dass die Philosophie hinter der Wissenschaft verkehrt ist, dass es eine Lüge ist. Also was ist Wahrheit und was ist Lüge? Und da kommt ja der Betrug mit rein. Und da ist nichts schlimmer als Betrug. Um betrogen zu werden, ist mehr schmerzlich, als einem offiziellen Feind gegenüberzustehen. Es ist viel schlimmer, wenn man ausfindet, man ist betrogen worden, als wenn einer einen von vornherein sagt, dass er dich hasst oder was auch immer. Also Betrug ist das Spiel des Gegners Gottes. Und Gott hat uns einen Filter gegeben. Und dieser Filter heißt die Bibel. Und die Reformation hatte nur die Bibel. Und was hat die Reformation bewirkt mit nur der Bibel? Das war ja phänomenal. Die ganze Welt hat sich geändert. Und diese Veränderung ist jetzt auf den Kopf gestellt und wir sind wieder zurück, wo wir waren. Denn durch die Gegenreformation ist das alles aufgerollt worden und ist wieder weg. Keiner glaubt mehr, was die Reformation eigentlich gelehrt hat. Und wenn sie es noch glauben, sind sie immer noch bereit, einen Kompromiss anzugehen, des Friedens willen. Aber die Adventgemeinde, die hat noch ein extra Geschenk, der Geist der Weissagung. Und das ist, was den Unterschied macht. Wir haben eine ganz klare Aussage von wie und was passieren wird. Und wenn wir uns daran festhalten, dann haben wir eine Richtschnur, die andere nicht haben. Und das Tragische an der Adventgemeinde ist, dass so viele sich nicht halten an den Geist der Weissagung oder ihn ablehnen, weil er eben auch die Person und die Gewohnheiten anspricht, die wir so gerne, an die wir uns so gerne klammern. Mhm. Aber mit Bibel und Geist der Weissagung zusammen haben wir keine Ausrede. Und wir sollten ein Licht sein für andere und nicht Finsternis. Wir sollten ganz klar wissen, was der Unterschied zwischen Gut und Böse ist. Wobei den anderen Gemeinschaften das jetzt so verschwommen ist wegen der Gegenreformation. Aber wir haben keine Ausrede. Und es ist tragisch, dass so viele von unseren Leuten den Geist der Weissagung beiseite legen.
Mhm. Danke, das sind ernste und wichtige Worte. Ich hoffe, dass sie viel gehört werden. Denn wenn Gott uns ein Licht gegeben hat für die letzten Tage und wenn er uns schon zeigt, was auf uns zukommt, dann wären wir wirklich töricht, das nicht zu lesen und das nicht anzunehmen und uns gegenseitig darin zu stärken. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass wir den Geist der Weissagung wieder viel mehr in den Gemeinden hören. Denn die Zeit ist da und ich glaube, wir werden jetzt Großes sehen auf der Welt. Und es wird so viel Verführung geben und so viel Zeichen und Wunder werden wir sehen, dass wenn wir dann nicht fest gegründet sind im Worte Gottes, dass wir straucheln werden und dass viele fallen werden. Und ich wünsche mir von Herzen,
wer nicht den großen Kampf gelesen hat, der sollte sich jetzt anstrengen und den großen Kampf lesen. Mhm. Dann wäre er nicht oder sie nicht so verwirrt, wie wir jetzt sind.
Mhm. Amen. Vielen Dank, Walter. Das ist so wichtig. Ich glaube, alles, was wir besprochen haben, war hochinteressant und sehr wichtig zu hören. Auch gerade dein Schlusswort nochmal, der Aufruf, den großen Kampf zu lesen, wirklich an alle. Dafür, also erstmal vielen herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, aber es ist immer schön, ich rede immer gerne mit dir. Du hast immer viele interessante News und sehr, sehr erbauliche Worte auch und sehr ernste Warnungen für uns. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns hier im deutschsprachigen Raum sprichst, dir die Zeit nimmst, uns das Wort Gottes und auch die Politik, die Weltpolitik näher zu bringen. Möge Gott dich segnen und vielen Dank für das Interview.
Und euch auch und danke. Und danke. Mein Deutsch ist nicht mehr das Beste, aber ich versuche es wenigstens.
Ja. War super, vielen Dank, Walter. Mach's gut, Gottes Segen.
Danke, tschüss.
Und euch, ihr Lieben, also vielen, vielen Dank, dass wir gemeinsam diese Zeit haben durften. Ich glaube, wir haben viel Spannendes gehört. Walter hat vieles Interessantes uns gezeigt und ich glaube wirklich, dieser Aufruf, das ist was ganz, ganz Ernstes, den Geist der Weissagung zu lesen, im Geist der Weissagung auch in den Gemeinden wieder hören zu lassen und das Wort zu verbreiten, auch für die Menschen, die Ellen White noch nicht kennen, die nicht wissen, was gerade auf der Welt passiert, wie die Welt verführt wird. Gottes Segen euch in eurem Studium, erbaut einander mit Psalmen und mit guten Worten, heißt es. Und das wollen wir tun als treue und gute Christen und Adventisten in diesen letzten Tagen, die Gott uns gegeben hat, in die er uns hineingestellt hat, um sein Wort zu verbreiten. Gottes Segen auch euch und bis zum nächsten Mal.